Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Heute mit einem Mann, der seit Donnerstag im Kino zu sehen ist, in der Rolle eines der bedeutendsten Deutschen. So kann man, dann muss man das sagen, denn er spielt Bertolt Brecht. Herzlich willkommen, Lars Eidinger.
Ja, hallo.
Ich würde Ihnen gerne eigentlich auf die Schulterblätter gucken, um zu sehen, welche Striemen da geblieben sind von diesem schweren Rucksack, den Sie sich aufgesetzt haben.
Gar keine Striemen. Nein, ich bin eigentlich eher ganz leicht aus dieser Arbeit herausgegangen. Weil das ist ja das Verblüffende an dem Brecht. Ne? Der schafft es ja, Sachen, ich nenne es immer Pseudokomplex, also Vorgänge, von denen einem immer gesagt wird, das ist alles viel zu schwierig zu verstehen. Also wenn ein Kind fragt, wie Autos sind, machen die Natur kaputt, warum fahren denn dann überall Autos rum? Ja, da steht eine ganze Industrie dahinter, das kann ich dir jetzt nicht so erklären. Der Brecht schafft es ja. Ne? Der beschreibt ja das System so einfach, dass man denkt, warum ändern wir daran nichts?
Vielleicht haben Sie alle es geschafft, es leicht zu machen.
Na, das war zumindest der Versuch, ihm zuzuhören, weil das ist ja verblüffend. Ne? Das ist ja ein Stoff, der ist 100 Jahre alt und den kann man wie eine Folie auf die heutige Zeit legen und man wundert sich, dass gar nichts passiert ist.
Wir reden über Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Der ist angelaufen am Donnerstag mit Lars Eidinger in der Hauptrolle und der ist zu Gast hier am HR1 Talk bis 12. Schön, dass Sie da sind.
HR1, genau meins.
3 Tage jung ist der Film, seit Donnerstag in den Kinos. Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, Lars Eidinger in der Hauptrolle. Wie heißt eigentlich diese Kategorie, diese Schublade, die wir jetzt aufziehen, wo wir diesen Film reinpacken?
Ah, gute Frage.
Ist das Unterhaltung?
Also Lehrstück finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß, dass es so negativ konnotiert ist, aber vielleicht ist es einfach eine leere Schublade.
Wo noch nichts drin war. Das, ja, das wäre ja genau. Eine Premiere.
Eine neue Schublade. Wir machen eine völlig neue Schublade.
Also ein Lehrstück.
Ach naja, im Theater sagt man halt Lehrstück, wenn man es mit Brecht zu tun hat. Aber das war ja auch ein bisschen der Versuch, mit diesen Klischees aufzuräumen. Und Brecht gilt ja oft so als trockener, dogmatischer, akademischer, intellektueller Lehrmeister. Dann gibt es Leute, die bezeichnen ihn als den großen Rebellen. Es gibt eine Dokumentation, da wird er als der erste Punk gehandelt. Ich habe ihn eigentlich als...
Hat er die Frisur gar nicht danach?
Doch, eigentlich schon. Naja, er hat schon so ein bisschen, ich meine, wenn man will. Ich mag das wieder, die Haare hat. Er hat die ja an der Seite so, aber so unsauber... kurz geschoren, oben so ein bisschen mehr und dann hat er hinten, ich nenne es immer Penner-Antenne, so ein paar Haare, die einfach so viel zu lang sind und nach oben stehen.
Was ist das für ein Experiment gewesen, was Sie gestartet haben? Schwere Kost ins Kino zu bringen.
Das Interessante, deswegen ist die Drei-Groschen-Oper, glaube ich, so genial und auch so ein Klassiker. Die Musik macht ja die Herzen auf. Ne? Diese Musik, die kennt ja jeder. Die Lieder kommen ja da auch alle vor. Und man wundert sich dann, glaube ich, wer jetzt nicht so vertraut ist mit der Drei-Groschen-Oper, denkt so, was, die ganzen Hits sind alle in diesem einen Stück drin. Und diese Musik ist eigentlich der Zugang.
Es geht, um das zu erklären, in diesem Mackie Messer-Film darum, also quasi das Making-of, wie aus diesem gefeierten Theaterstück ein Film werden soll.
Ja.
Sollte es das wirklich geben?
Ja. Es gab auch ein Treatment, das hieß Die Beule. Das finde ich eigentlich den viel besseren Titel. Mhm. Und der Film erzählt ja die Geschichte, wie der Brecht sich dann in der Auseinandersetzung mit der Filmindustrie überwirft. Ja, weil die ihm sagen wollen, wie er seinen Film zu machen hat. Also er hat die Aufgabe, die Drei-Groschen-Oper als Film zu adaptieren und sagt aber, wenn ich den Film mache, dann mache ich das natürlich ganz anders. Und die Filmfirma besteht darauf, dass die Drei-Groschen-Oper 1:1 adaptiert wird.
Zack, und schon ist der Konflikt da und der trägt über 2 Stunden, 16 Minuten oder so?
Na, das Interessante ist, dass man natürlich über diesen Konflikt auch versteht, worum es dem Brecht eigentlich ging. Und der Nebenzahl, der Filmproduzent, der sozusagen die Gegenseite vertritt, ist an manchen Stellen auch tatsächlich die Stimme des Publikums. Also wenn der Zuschauer den Film sieht und dann über gewisse Sachen stolpert, wie jetzt 2 Monde beispielsweise am Himmel, dann sagt der Nebenzahl, der Filmproduzent, stopp, 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 das versteht ja das Publikum nicht. Und wieso hängen jetzt da 2 Monde? Und dann hat der Brecht die Möglichkeit, das zu erklären. Dann erzählt er vom V-Effekt, vom Verfremdungseffekt, aber auch vom epischen Theater.
Dass Sie das so wissen, Jahrgang 76, dafür müssen Sie sich ja diesem Stoff irgendwie genähert haben. Wie haben Sie das gemacht? Mit viel Ehrfurcht? Weil der Typ ist eine Ikone.
Ja, ich muss mal so ein bisschen lachen. Also ich meine es wirklich nicht böse, lieber Burkhard Klausner. Ich liebe ihn und ich finde ihn auch einen großartigen Schauspieler. Aber es war so ein bisschen, es gibt so ein Konkurrenzprojekt von Brilleur. Und da spielt der Burkhard Klausner den alten Brecht. Und da habe ich in einem Interview gelesen von ihm, er ist ins Brecht-Archiv gegangen oder im Brecht-Archiv abgetaucht. Ich weiß nicht, mir liegt sowas fern, wenn ich ehrlich bin. Ich bereite mich so nicht vor. Ich tauche nicht in irgendwelchen Archiven ab. Heutzutage ist es auch total Quatsch, weil ich muss einfach nur die Google-Maschine bedienen können. Und da ploppt alles auf. Du kannst jedes Bild, jedes bewegte Bild von denen, jede Höraufnahme, ich habe mir das auch alles angehört, aber nicht mit dem Ansatz, das irgendwie zu imitieren, weil das kann ich auch gar nicht, sondern es geht tatsächlich um eine Form der Interpretation und es geht darum, den Geist von Brecht wieder aufstehen zu lassen.
Mit wem haben Sie Rauchen geübt?
Ach, Rauchen kann ich ganz gut. Ich war jahrelang Raucher.
Geraucht, ne?
Ja,
wie
aber
viele,
Kette.
Wie viele von diesen Dingern haben Sie denn geraucht?
Also ich bin halt trockener Raucher, wollte auch nicht wieder anfangen.
Trockener
Raucher. Naja, und habe dann gebeten, dass man mir Tabak und nikotinfreie Zigarren besorgt. Und die gab es nur in den USA und die wurden dann eingeflogen. Das Stück $20 und am ersten Drehtag lagen da 30 Zigarren. Und da habe ich gesagt, ich glaube, damit kommen wir nicht hin. Am Ende waren es 10 am Tag. Und das ist ja auch ein nicht unerheblicher Posten im Budget plötzlich.
Mhm. Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Der Film über diese Entstehung, fast Entstehung des Films. Wo wir dürfen nicht so viel verraten. Die Leute sollen es gucken. Der HR1 Talk mit dem Schauspieler Lars Eidinger. Wie gut spielen Sie eigentlich noch Tennis?
Gute Frage. Ich habe neulich in einem Film spielen müssen, einen Film, den ich mit Edward Berger gemacht habe, Geschwister. Und da war klar, irgendwann sieht man meine Figur Tennis spielen. Und dann dachte ich noch so, ich muss unbedingt vorher einmal auf den Platz gehen, um zu gucken, ob ich es überhaupt noch kann. Weil das letzte Mal habe ich tatsächlich vor 22 Jahren gespielt. Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört, nachdem ich wirklich super, super ehrgeizig...
Obwohl, ja, Ihnen stand doch die Welt
ja,
offen.
Ja,
Sie hätten
ja, ja.
Ein Boris Becker oder Tommy Haas werden können. Weil
ja,
Sie in
absolut.
Der,
Sie, waren in,
Sie waren in der Tommy Haas Schmiede in Florida?
Nee, oder in wie? Der, ich war in der Nick Bollettieri Schmiede in Florida.
Das ist doch so ein Schleifer.
Ja, na, der hat Andrew Agassi groß gemacht und so. Ja, ja, ich war schon sehr ambitioniert. Ich habe 7-mal die Woche gespielt. Ja, und trotzdem habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Und zwar... als ich an der Schauspielschule genommen wurde. Ich bin mit dem Stundenplan nach Hause gefahren, saß in der S-Bahn und habe gesehen, okay, es fängt um 9 an und um 18 Uhr ist Schluss. Dann habe ich meinen Tennistrainer angerufen und habe gesagt, lieber Gunther Belair, ach, ich liebe ihn einfach, ich grüße ihn an dieser Stelle. Lieber Gunther, ich komme nicht mehr und das war's dann mit Tennis. Und ich spiele aber echt noch ganz gut. Ich habe es gemerkt, ich habe dann nicht vorher trainiert, bin auf den Platz gegangen und dann hatte ich so einen Anspielpartner, also einen Trainer, der aber tatsächlich ein echter Trainer war und der meinte auch gleich so, na, du spielst auch nicht zum ersten Mal.
Und da haben Sie gesagt, das ist wohl wahr.
Ja.
Aber auch nicht zum Letzten. Wie wird denn aus diesem Berliner Jungen, Marienfelde, so ein Tennis-Crack? Also da spielt man doch eher auf irgendwelche Tortüren, Fußball oder
Federball. Ja, aber das war so eine besondere Zeit. Und ich glaube, alle in meinem Jahrgang waren so infiziert von Boris Becker. Ja, also diese Bilder, das wird man einfach nie vergessen. Es war ja ein Gladiator und
wie
so.
Wie der so gewippt hat.
Ja, genial. Ja, und diese Becker-Faust und so. Das war ja, das hatte sich ja nicht irgendwo abgeguckt, ja. Sondern das kam ja alles aus ihm. Diese ganze Motorik und dieses Kämpfen und die blutigen Knie und die Becker-Rolle. Daher kam das im Grunde. So wollte ich auch sein.
Mutter Kinderkrankenschwester, Vater Ingenieur, Sie auf dem Weg, ein Tennisstar zu werden, dann sagen Sie nein. Jetzt sitzen Sie vor mir mit Anfang 40 und mit Tennishosen. Kurze Tennis.
Stimmt, ich habe Tennishosen an, ja.
Was würden Mutter und Vater jetzt sagen?
Ich weiß nicht.
Ich will eigentlich so drauf hinaus, mal zu erfahren, was das für ein Zuhause war. War es streng oder war es so?
Ich merke schon, aber ich will darüber überhaupt nicht reden. weil ich find's immer, ich glaube auch letztendlich, wenn ich über meine Eltern rede in so einem Zusammenhang, ich werde ihnen ja nicht gerecht. Wenn ich jetzt sage, meine Eltern waren streng, die waren natürlich auch alles andere. Man macht es dann so klein und man tut den Leuten damit keinen Gefallen.
Was waren Sie denn dann für ein Kind? Dann bleiben wir mal bei Ihnen.
Bei mir, darüber kann ich reden.
Dieses Kind, das aufs Fensterbrett steigt und sagt, ich springe. Gab es das wirklich?
Das gab es wirklich, ja. Aber nicht ganz so pathetisch. Ist auch komplett untergegangen in der Situation. Wahrscheinlich hätte es gar keinen gestört, wenn ich gesprungen wäre.
Das glaube ich nicht.
Naja, doch. Es war so ein bisschen so ein Spiel damit, dass man auch, das ist auch so der erste Moment der Selbstreflexion. Darum ging es eigentlich. Mich hat es wahnsinnig beschäftigt, was es bedeutet, auf der Welt zu sein, geboren zu sein. Ich habe auch oft als Kind über Selbstmord nachgedacht. Aber gar nicht, weil ich jetzt mit meinem Leben unzufrieden war, sondern einfach, weil es mir schwer fiel zu begreifen, was das Leben überhaupt ist. Ja. Und dann gab es einen Punkt, das weiß ich noch, da lachen die Leute oft, wenn ich das erzähle, aber es entspricht der Wahrheit. Ich lag im Bett und habe verstanden, dass sich nicht alle Menschen auf der Welt um mich Gedanken machen, sondern dass ich der Einzige bin. Also sozusagen, dass die ganze Welt nicht um mich kreist. So. Und das fand ich nicht so einfach. Vielleicht habe ich auch einfach eine narzisstische Störung, keine Ahnung. Aber dieses Bewusstsein, es gibt ein tolles Gedicht von Brasch, da geht es genau darum, du musst dir nicht so viel Gedanken darüber machen, was andere über dich denken. Die denken gar nichts über dich.
So. Wenn sie diese Situation im Bett liegen, beschreiben, wenn sie nach links oder rechts an die Wand geguckt haben, da waren bestimmt Poster dran, ne?
Ja.
Waren die mit Klebestreifen oder mit Reißzwecken, oder?
Im Nachhinein verstehe ich es auch nicht mehr. Sie waren mit Reißzwecken angemacht. Ich meine, da sind ja dann immerhin Löcher danach in den Plakaten.
Wer hing da so?
Da hing vor allem Aha. Da hing vor allem Morten Harkett. Da hing aber auch Michael Jackson, Prince. Das waren halt meine Götter. Ich habe die angebetet. Und es war für mich so ein Sehnsuchtsort. Ich hatte immer das Gefühl, und das ist ja im Grunde die Lüge, die einem Pop verkauft. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man da ankommt, wenn man es auf so ein Poster schafft, dann wird alles gut.
HR1 Talk.
Und zu Gast ist heute der Schauspieler Lars Eidinger, gerade im Kino als Bertolt Brecht zu erleben. Woher kam eigentlich diese Inspiration, so generell dann doch zu sagen, ich möchte Schauspieler werden und nicht hier so ein Tennisprofi?
Ja, ich wollte eigentlich immer Künstler werden. So, und dann habe ich gemerkt, ich kann mich als Schauspieler am besten ausdrücken oder es scheint am besten zu funktionieren. Ich habe schon sehr früh angefangen. Ich habe in der Grundschule schon so erste Erfahrungen auf der Bühne gemacht. Da gab es so eine Gruppe von Mädchen in meiner Klasse, die wollten Bibi Blocksberg-Kassetten nachspielen und haben mich gefragt, ob ich mitmache. So. Und das haben wir dann einstudiert und haben es dann unseren Eltern im Mehrzweckraum vorgespielt.
Was haben sie gespielt?
Boris hieß die Rolle, glaube ich. Ich weiß noch, ich habe mir das so mit Klebestreifen auf einen Wollpulli geklebt, den Namen. Ich weiß nicht, warum.
Ich bin Boris.
Genau, ja. Ja, und dann ging es aber so weiter. Dann habe ich relativ früh, ich hatte mit 10 Jahren einen Auftritt im Fernsehen bei Michael Schanze in so einer Spielshow, nicht 1, 2 oder 3, Telefant hieß die. Und dann bin ich so einem Casting gefolgt in Berlin. Da wurden Kinder für so Sketche gesucht. Und da gab es eine Sendung, die hieß Moskito, nichts sticht besser. Es war so eine jugendliche Sendung mit aufklärerischem Anspruch. Nicolette Krebitz hat da zum Beispiel auch mitgemacht.
Und, Schauspielerin?
Genau. Mhm. Und ja, und das hat geklappt. Und dann habe ich eigentlich so von 12 bis 17 in unregelmäßigen Abständen da so Fernsehen gemacht. Ja, und dann habe ich auf der Schule angefangen zu spielen, war da im Fach darstellendes Spielen. Und ich habe gemerkt, erstmal habe ich da wenig Einschränkungen oder ich kann mich da ziemlich uneingeschränkt ausdrücken als Schauspieler. Während ich in allen anderen Bereichen wie Malerei und so relativ schnell an meine Limits komme. Und ich wurde wahnsinnig bestätigt. Das ist ja auch ein Punkt, warum man dann vielleicht daran festhält, dass alle sagen, du, ich habe dich da gesehen, auf der Bühne ist ja irre, was du da machst.
Dann haben wir jetzt erfahren, wie es dazu kam, also wie Sie zum Schauspieler geworden sind. Wir haben vorhin ja dieses Bild aufgemacht, wie Sie in Ihrem Bett liegen und wie Morten Harkett da so an der Wand klebte. Wir haben Musik rausgesucht, haben sich gewünscht, Aha, Hunting High and Low für Lars Eidinger.
Ja, genial.
Ja, im HR1 Talk. Ich heiße Marco Schreil, schönen Sonntag.
Genau meins.
Der Schauspieler Lars Eidinger im HR1 Talk heute. Sie sind ein Theaterschauspieler. Sie gehören zum festen Ensemble der Schaubühne in Berlin und machen Film sehr erfolgreich. Der Durchbruch, wenn ich das so richtig gelesen habe, so vor circa 10 Jahren, so 2009, sagen immer alle mit Alle anderen, das wäre der Durchbruch gewesen. Wir kennen Sie aus dem Tatort, Borowski und der stille Gast. Terror haben Sie mitgemacht, Mathilda, viel besprochen. Filmliebe auf den zweiten Blick, kann man das so sagen?
Naja, mittlerweile liebe ich das Theater und würde wahrscheinlich das Theater auch dem Film vorziehen, aber ich bin natürlich aufgewachsen mit Hollywood-Kino und wollte auch auf die Leinwand. Und ich erinnere mich noch, ich war da wahnsinnig naiv, ich bin zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nie im Theater gewesen. Ich habe auf der Schauspielschule angefangen, da war ich eigentlich noch nie so richtig im Theater vorher, ja, was ja seltsam ist in Berlin, aber ich bin da nicht so rangeführt worden, ja. Sondern man geht halt mit der Schule mal ins Theater des Westens oder so und guckt sich ein Musical an. Aber es gab jetzt keinen, der gesagt hat, komm, ich gehe mal mit dir ins Theater.
Das sagen Sie so, man schaut sich dann das Musical an im Theater des Westens. Ist also nicht so Ihr Ding.
Ja,
er schmunzelt.
Naja, ist ja heute noch so, wenn ich jetzt spiele und da ist eine Schulklasse drin, ist es ja auch nicht deren Ding. Man schafft es ja nicht jetzt mit Hamlet die Leute irgendwie, also nicht sofort auf jeden Fall. Da sind schon oft auch Kinder, die nahezu renitent sind.
Ja. Aber wenn die renitent sind und auf ihr Handy gucken, dann unterbrechen sie auch gern mal und sagen, du da in der dritten Reihe.
Ja, oder neulich gab es eine, die hat die ganze Zeit in ihrer Handtasche im Handy, also die dachte, das sieht keiner, in der Handtasche ihr Handy und SMS geschrieben. Und dann bin ich irgendwann hingegangen. Ich habe sie jetzt nicht bloßgestellt, aber ich habe einfach gesagt, du, ich sehe das die ganze Zeit.
Aber wie sehen Sie das denn? Ist das nicht tierisch anstrengend?
Nee, das ist ja das Besondere an dem Vorgang spielen. Also manche Schauspieler beschreiben es ja als Tunnel. Ich würde das immer als das Gegenteil bezeichnen. Ich sehe alles. Das ist aber schön. Das eine widerspricht dem anderen nicht. Im Grunde bin ich da auch wieder bei Brecht, der sagt, es kann alles gleichzeitig passieren. Ich kann in der Rolle sein, ich kann aber im gleichen Moment auch den Zuschauer sehen und ich kann auch noch dran denken, dass ich meine Tochter am nächsten Morgen in die Schule bringen muss. Mhm. So, das ist zwar vordergründig paradox, aber es macht dieses Erlebnis, den spielerischen Moment nur noch intensiver.
Vor der Tochter war die Frau, die da auch gesessen hat.
Ja, das war wirklich ein magischer und schöner Moment, so rückblickend. Wir haben uns in der Bar kennengelernt und ich habe sie dann ins Theater eingeladen und das war vor Smartphones und so. Ich hatte dann auch ihre Nummer nicht und habe immer darauf gewartet, dass sie endlich mal kommt und kam aber nie. Ich habe dann immer so Ausschau gehalten in den Vorstellungen. Ich habe in der Zeit am Deutschen Theater in Berlin gespielt und dann habe ich sie noch so ganz peinlich mit meiner Mutter bei IKEA getroffen. Wir haben dann Bettwäsche gekauft. Ich habe zwar schon alleine gewohnt, aber ich stand da so und habe die Bettwäsche ausgesucht und dann kam sie so und meinte so, hey, hi, wir kennen uns doch und so. Das war so dunkelblaue Satin-Bettwäsche. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Aber letztendlich war es natürlich toll, weil sie hätte ja im Grunde die Bettwäsche gleich mit aussuchen können, weil es war ja letztendlich die Bettwäsche, in der wir dann am Ende auch gelandet sind. Aber egal. Also es war dann so, dass ich sie eingeladen habe und sie kam dann aber nie und irgendwann, ich hatte sie schon fast vergessen. Das war Penthesilea am Deutschen Theater. Der Vorhang ging auf, ich war auf der Bühne und ich gucke ins Publikum und bevor die Scheinwerfer mich geblendet haben, gucke ich in das Gesicht meiner zukünftigen Frau und sie guckt mich an und wir waren beide total erschrocken und haben sofort weggeguckt und waren irgendwie peinlich berührt. Und aber unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt 20 Jahre zusammen sind, ist natürlich magisch.
Ja, total. Ihre Frau ist Opernsängerin. Also
sie ist eine gelernte Opernsängerin, macht aber im Moment Familientherapie.
Also hält sie sich raus mit Kritik und so?
Nein, weil ich könnte meine mir Frau ist meine wichtigste und größte Kritikerin.
Darf sie das? So am Frühstückstisch übrigens.
Ja, das war auch jetzt am Tag der Premiere von dem Drei-Groschen-Film. Sagt sie erst was Nettes und dann sagt sie direkt was, was mich natürlich total trifft. Und irgendwie hat auch recht gehabt mit dem Punkt, ich werde es jetzt nicht wiederholen. Aber das macht sie schon gerne, auch um mich natürlich ein bisschen am Boden zu halten wahrscheinlich.
Was kann das Theater, was der Film nicht kann?
Da gibt es mehrere Antworten. Eine, das ist meine neue Antwort, die finde ich ganz gut. Im Theater kann man rausgucken und ins Fernsehen kann man nur reingucken. So, das ist ein Unterschied. Für mich ist der Unterschied zwischen Theater und Film so ein bisschen wie die Diskrepanz zwischen einem Blumenstrauß und einem Topf Blumen. Also wenn ich dir eine eingepflanzte Pflanze schenke, hat es natürlich lange nicht den Sex oder die Erotik, weil das Tolle an einem Blumenstrauß ist ja, im Moment der Übergabe ist ja eigentlich schon vergangen und das erzählt natürlich was übers Leben. Und so ist es im Theater auch. Wenn ich da was mache, wissen alle, es ist in dem Moment eigentlich schon wieder vorbei und es hat eine Schönheit, weil es die Vergänglichkeit des Lebens thematisiert.
HR1, der Talk mit dem Schauspieler Lars Eidinger. Wie gut sind Sie denn eigentlich in so Stimmen erkennen?
Stimmen erkennen?
Ja, einmal.
Gibt es jetzt ein Quiz?
Nö, ein Überraschungsgast. Am Telefon.
Sofort.
Also hallo in die Leitung, bitte nicht sagen, wer Sie sind. Geht's Ihnen gut?
Ja.
Wie überzeugt ist dieser Lars Eidinger, der mir gegenüber sitzt, wie überzeugt von sich selbst ist er denn als Schüler gewesen?
Oh, sehr überzeugt, muss ich sagen.
Ja, den kenn ich.
Sehr überzeugend aber auch, ja.
Wen haben Sie erkannt?
Jürgen Müller.
Jawohl. Gleich
das
im zweiten.
Ging aber schnell.
Ja, sensationell. Hallo Jürgen Müller, Sie sind Lehrer an der Gustav-Heinemann-Oberschule Berlin-Marienfelde gewesen für Deutsch und darstellendes Spiel. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wie offensichtlich war damals für Sie, dass der ein ganz großer Schauspieler werden wird?
Ob er ein großer Schauspieler werden wird, war damals natürlich noch nicht so ganz offensichtlich, ist ja klar. Aber er hat natürlich das, was wir geplant haben, auch vorwärts gebracht und hat nicht nur uns überzeugt, sondern auch Gäste aus der ganzen Welt, Australien zum Beispiel.
Wie hat das denn funktioniert, die Geschichte mit Australien?
Das war nach seinem Abitur, nach der Abiturklausur, haben wir noch den aufhaltsamen Aufstieg des Atoui aufgeführt. Ne?
Ja, das ist übrigens auch Brecht, ne?
Na klar, ne? Deswegen Reinkarnation Bertolt Brecht, ne? Hallo Bert, ne? Ja, da haben wir Arturo Uy gemacht und ein Gast war der Direktor unserer Partnerschule aus Sydney in Australien. Und er war so begeistert, dass er prompt gesagt hat, ich möchte, dass dieses Stück mit meinen Schülern in Australien einstudiert wird, und hat mich gebeten, das in Australien zu machen. Und das hat mich dann ein Vierteljahr nach Australien gebracht.
Ja.
Du warst einer der Auslöser, Lars.
Also Sie, Herr Müller, durften nach Australien. Aber
und ich nicht.
Genau, richtig.
Das klingt ja alles immer ganz schön, Herr Müller, ne? Wenn man so Jahre danach in so eine Sendung eingeladen wird. Und das war ein ganz, ganz toller Junge. Man hat das damals schon gemerkt, dass der so gut dabei war. An welcher Stelle hat er denn genervt?
Oh ja, das hat er auch. Aber das hatte auch was Positives. Lars war immer ein sehr bestimmender und bestimmter Schüler, ein super Theaterspieler auch. Und einmal bin ich ausgerastet. Da hat er wirklich kurz vor der Premiere, hat er die Regie in die Hand genommen. Da habe ich gesagt, der Regisseur bin ich hier. Ja.
Und hat er sich zur Ruhe rufen lassen?
Ja, ja. Er war dann mehr oder weniger beleidigt und sprach nicht mehr mit mir 10 Minuten lang. Und danach knurrte er. Und das hatte aber, was seine schauspielerische Darstellung ausgeht, hatte das keinerlei Auswirkung. Hm. Im Gegenteil, ich hatte manchmal das Gefühl, wenn er wütend ist, spielt er sogar noch besser. Er braucht eine gewisse Wut im Ball.
Herr Müller, wie ist denn das? Sie wohnen in Berlin, sind inzwischen pensioniert. Lars Eidinger arbeitet in Berlin. Gehen Sie manchmal ins Theater und gucken ihm zu, was er da macht?
Ja, ja, klar, logisch.
Und erkennt er Sie dann?
Das glaube ich nicht, nein.
Beim nächsten Mal?
Was? Ja, natürlich. Wir haben uns doch ständig gesehen, Jürgen.
Beim nächsten Mal?
Ich erkenne dich nicht. Natürlich erkenne ich dich.
Ach, ihr duzt euch inzwischen sogar.
Ich dürften unseren Lehrer damals schon duzen.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ja. Lieber Herr Müller, beim nächsten Mal, ne, wenn Sie Aufmerksamkeit wollen im Theater, nehmen Sie einfach eine Handtasche mit und kramen ein Handy raus, und dann guckt er Sie an und dann sagt er, das ist übrigens mein ehemaliger Lehrer.
Oder ich
Jürgen.
Ich gehe raus während der Vorstellung.
Wir haben auf alle Fälle einen Einblick bekommen in diesen jungen Mann, Lars Eidinger, von Jürgen Müller, dem ehemaligen Lehrer. Ich danke Ihnen sehr, liebe Grüße nach Berlin.
Ja, nicht zu danken. Schöne Grüße an euch beide, ja.
Danke.
Tschüss.
Mach's gut.
Schönen Sonntag.
Ja, danke, gleichfalls. Tschüss.
So, jetzt muss ich natürlich noch erfahren, wie Sie diese Situation wahrgenommen haben.
Ja, also, komplett anders. Ich bin stolz darauf, weil ich damals schon kein Ducker war. So, und weil ich gesagt habe, was ich denke. So, und das war wichtig. Und das würde ich auch nicht anders machen. Mhm. Ja, das ist ja eine Seltenheit auch so. Ja, ich bin mit dem Gripstheater in Berlin groß geworden. Da teilweise drohte das zugemacht zu werden von Eberhard Diepken, das muss man sich mal vorstellen, weil man gesagt hat, die Kinder werden mit den falschen Werten sozialisiert. Ja? Und in diesen Stücken ging es darum, wenn dein Lehrer scheiße zu dir ist, wenn dein Vater scheiße zu dir ist, dann musst du ihm das sagen. So. Und das ist mir immer schon wichtig gewesen.
HR1 Talk.
Schönen Sonntag, wir sind mittendrin. Der Schauspieler Lars Eidinger ist zu Gast. Ich muss das fragen, zu welchem Anlass lackieren Sie sich die Fingernägel? Da ist noch was drauf.
Da habe ich es nur ausprobiert, das ist noch aus dem Urlaub, weil es gibt eine Farbe von Chanel, die heißt May, und die mache ich öfter drauf, die ist so rosa, und die gibt es nicht mehr, und jetzt habe ich nach Ersatz gesucht, habe aber keinen gefunden, habe mir jetzt nur einen angemalt, um zu testen.
Da ist aber schon so eine generelle, nennt man das Androgynität, so, also mal auszuprobieren, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mich verkleide und das andere Geschlecht darstelle? Denn wenn man
das so gefällt mir schon, aber mir, einfach weil mir so Popstars imponiert haben wie David Bowie, die mit den Geschlechterrollen gespielt haben. Und eigentlich ist es ganz leicht zu erklären, weil da steht weder eine Art der Perversion dahinter oder dass man sagt, mit dem stimmt was nicht, sondern es ist tatsächlich einfach nur so, dass ich es schön finde. Weil ich bin neulich auch damit konfrontiert worden, dass die Leute immer denken, sie provozieren gerne oder so. Ich provoziere gar nicht gerne. Das ist wirklich ein Missverständnis. Kann ja sein, dass das so wahrgenommen wird, aber ich mach's, weil ich mich dann schön finde. Ich ziehe mir auch eine Frauenjacke an, wenn ich sie schön finde. Und interessanterweise, der Brecht, dieser Ledermantel, ist ein Frauenmantel. Also diesen Mantel, den man immer kennt, mit dem man Brecht verbindet, ist ein Frauenledermantel. Der wird nämlich andersrum geknüpft und hat auch so ein ganz kleines Gürtelchen und so weite Ärmel und so. Ich glaube, der Brecht hat sich darin einfach gefallen. Ja? Mhm. Das war jetzt auch kein Statement oder so. Und das ist bei mir genauso. Ich finde einfach Jungs mit angemalten Fingernägeln cool. Ich will einfach cool sein. Ich will einfach gut aussehen oder mich schön finden. Und ich mache das nicht, um die Leute zu verstören. Und ich mache das auch nicht, weil ich gerne Frau wäre. Ich wäre nicht gerne Frau. Ich mag Frauen, ich bin heterosexuell, ich finde die gut, so, aber deswegen male ich mir nicht die Fingernägel an.
Lars Eidinger im HR1 Talk, noch eine Stunde haben wir und er ist gerade zu sehen in Mackie, Messer, Brechts 3, Groschen Film. Läuft seit Donnerstag im Kino. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Lars Eidinger im HR1 Talk, das ist die Stelle für den Fragebogen. Ist ganz einfach, ich mache Aufschlag, Sie Return.
Alright.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Beim Bäcker vorgelassen zu werden.
Passiert das wirklich?
Nein.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, wenn ich beim Bäcker erkannt werde.
Von meiner Tochter habe ich gelernt, dass?
Sie einfach 1000-mal schlauer und weiser ist als ich.
Wie alt ist sie gleich?
11.
Mein liebster Ort ist?
Das Internet. Der Home-Button ist mein Zuhause.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Geld.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass die Leute verlernt haben zu wählen.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Meine Tochter.
Als Kind wollte ich immer Punkt, Punkt, Punkt werden.
Morten Harket.
Das kommt niemals in meinen Kühlschrank.
Flammkuchen.
Flammkuchen?
Ich mag irgendwie keinen Flammkuchen. Ja, ich mag diese Creme fraiche.
Wenn dann Pizza, oder?
Pizza, ja. Flammkuchen? Hm. Nee, irgendwie.
Hollywood.
Ich komme.
Ich bin neidisch auf.
Alle Hollywood-Schauspieler.
Mein Lieblingspolitiker ist?
Barack Obama.
Beim Essen Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Eher die Blumenwiese oder die Skipiste?
Skipiste.
Taxi oder Straßenbahn?
Taxi.
Handy oder Festnetz?
Handy.
SMS oder anrufen?
SMS.
Streitsam oder harmoniebedürftig?
Streitsam, weil harmoniebedürftig.
Singen oder tanzen?
Tanzen.
Meine liebste Stadt nach Berlin ist?
Paris.
Warum?
Weil sie so ist wie Taipei.
Was ist an Taipei so schön?
Ja, das ist wirklich, es war verrückt. Ich war mal in Taiwan, in Taipei und ich hatte mich so auf die Fremde und auf was völlig Neues, anderes gefreut und steige aus dem Flugzeug und hatte das Gefühl, ich komme zu Hause an. So, das hat mich bisher nicht mehr losgelassen. Ich habe mal das Gefühl, ich will meinen Lebensabend in Taipei verbringen.
Dieses Buch liegt gerade auf meinem Nachttisch.
Sommerfrauen, Winterfrauen von Chris Kraus.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Sommerfrauen, Winterfrauen von Chris Kraus.
Zu Hause Hausschlappen oder Schuhe an?
Hausschlappen.
Echt?
Hab ich. Ja, ja. Ich habe Hausschlappen, richtig geil. Habe ich mir gerade gekauft im Urlaub.
Und,
richtige
wenn,
Pantoffeln.
Wenn Leute zu Besuch kommen, sagen sie auch Schuhe aus?
Nee, das sagt meine Frau. Aber sie hat recht.
Das finde ich übrigens auch.
Ja, also ich meine, Leute, die die Schuhe anlassen in Wohnungen, sind ja nur Leute, die im Stehen pinkeln und die noch nie einen Putzlappen in die Hand genommen haben.
Das heißt, sie pinkeln im Sitzen.
Ja.
Grauzone, Eisbär. Ist toll, weil?
Weil Eisbären müssen nicht weinen.
Spielen wir jetzt. Lars Eidinger ist da, der HR1 Talk.
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wird so klar. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien.
Eisbär von Grauzone für Lars Eidinger im HR1 Talk wird viel zu selten gespielt, oder?
Ja, finde ich auch.
Was ist denn so schön an dieser Musik?
Na, das Irre ist, dass es da die Avantgarde geschafft hat, sich in die Hitparade zu mogeln, finde ich. Also überhaupt an dieser ganzen Zeit. Das ist ja, wie das Lied aufhört, das ist ja fast Neues. Ja? Und trotzdem haben die Leute das Gefühl, sie hören eine neue deutsche Welle.
Aber viel Synthesizer, ne?
Ja, aber es ist auch New Wave, ja, und es ist dieses tief traurige, melancholische. Und es ist ja nicht einfach nur das, was da beschrieben wird. Ich möchte ein Eisbär sein, Eisbären müssen nie weinen. Das ist ja hochphilosophisch. Und es kommt aber erstmal daher, wie hier kommt die Maus. Ist aber einfach viel, viel tiefgründiger und beschreibt im Grunde alles.
Wären Sie gerne Musiker geworden?
Ja.
Und warum nicht?
Weil ich da nicht so eine Begabung habe. Also ich werde da auch nicht so bestätigt wie als Schauspieler. Es kommt jetzt, wenn ich singe, kaum jemand zu mir und sagt so, Mann, das war so toll. So, irgendwie liegt mir das nicht. Aber eigentlich wäre das die Erfüllung für mich, so Popstar auf der Bühne zu singen.
Okay, also ich kann mich jetzt nicht ganz genau daran erinnern. In diesen gut 2 Stunden, Mackie Messer.
Da singe ich auch.
War das schön?
Das war schön, ja. Auch weil es mich so völlig überrascht hat. Und zwar stand er auf der Disposition, also auf dem Ablaufplan, am Tag der Leseprobe, also lange bevor wir angefangen haben. Und da hatte ich auch noch lange Haare und so. Es war ein halbes Jahr vor Drehbeginn, stand auf dem Ablaufplan Aufnahme dieses Songs von der Unzulänglichkeit des menschlichen Seins oder so. Oh Gott, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall stand da Aufnahme. Und ich dachte, es muss ein Druckfehler sein. Oder die werden jetzt nicht am ersten Tag mit mir dieses Stück aufnehmen. Mhm. Dann habe ich es mir aber so vorsichtshalber ein paar Mal angehört auf dem Weg im Flugzeug. Und dann kam ich da an und dann stand da H.K. Gruber, ja, der ist für diese ganzen Aufnahmen verantwortlich mit Nina Hagen und Max Rabe, diese Interpretation der Dreigroschenoper. Und dann war das ganze Orchester aufgebaut und dann hieß es, okay, wir nehmen es jetzt auf. Ja, und aus der Not bin ich eigentlich über mich hinausgewachsen.
Und als Sie Anfang 20 waren, sind Sie aber erstmal in den Keller des elterlichen Hauses gegangen und haben gesagt, so hier, das ist jetzt meine Musikbox. Also sich für 2000 Marken Computer hinzustellen und den mit Freunden zu teilen, da muss man schon das Gefühl haben, das ist ein Investment, also da mache ich mal echt was draus. Oder war es eine wilde Spielerei?
Nee, wir wollten Rapper werden. So, das war so die Zeit und mein Bruder und ein Freund, wir wollten halt deutschen Hip-Hop machen, ja. Und dann gab es ein Jugendfreizeitheim in Tempelhof, da sind wir immer hin, da durften wir dann eine Stunde ins Studio. Und da gab es jemanden, der hat sich um uns gekümmert. Und irgendwann hat uns das genervt, wir wollten halt die ganze Zeit Musik machen. Und dann haben wir uns diesen Computer zusammen geleistet. 2000 D-Mark, so durch drei. Und der stand bei meinen Eltern im Keller, also bei uns zu Hause. Ich habe noch zu Hause gewohnt, mein Bruder nicht. Und dann bin ich da aber immer nachts runter und habe die ganze Zeit diese Instrumentals, also die Instrumentale zusammengebaut. Und es war so die Zeit, ich weiß nicht, ob ich die Zuhörer jetzt damit überfordere, aber so eine Zeit, da waren so Sachen, man nannte das damals Trip-Hop, also wir nannten das nicht Trip-Hop, aber das war im Grunde Hip-Hop-Musik ohne Texte, also ohne Gesang, einfach nur Instrumentalmusik. Und dann wollte ich auch so Musik machen, damit habe ich angefangen. Und dann habe ich ganz dreist die Adressen der Labels, die ich mochte, das waren Mowax und Ninja Tune und Warp, abgeschrieben und habe die noch als Musikkassette, meine Demo,
hingeschickt.
Und keiner hat geantwortet, außer K7. Und die haben damals, mein Bruder hatte sich schon selbstständig gemacht als Grafiker, haben an seine Agentur, weil ich das als Adresse angegeben habe, einen Fax geschickt, K7, aus Berlin und haben gesagt, sie würden es gerne veröffentlichen. Und das wurde als Vinylplatte gepresst.
Und das waren dann die ganz Schlauen, die 20 Jahre später gekommen sind und gesagt haben, jetzt den Namen jetzt kennt man doch. Jetzt machen wir einen
Re-Release, genau.
Und dann haben die es echt nochmal rausgebracht,
oder? Ja, aber finde ich super. Ja, also dann, damals durfte ich auch das Cover nicht gestalten. Das hat Max Dax gemacht, finde ich auch irgendwie kurios. Das ist ja eigentlich eher so in journalistischen Kreisen bekannt. Für die Specs schreibt er. Und ja, der hat damals das Cover entworfen. Und mich hat das irgendwie immer, fand ich immer schade, weil ich habe natürlich, genauso wie ich mich immer auf so ein Poster geträumt habe, habe ich immer gedacht, ich will einmal ein Plattencover selber gestalten. Und das durfte ich aber damals nicht und das konnte ich jetzt vor 2 Jahren nachholen.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit Lars Eidinger, Schauspieler, gerade zu sehen im Kino. Wie lange dauert eigentlich bei Ihnen einmal so richtig voll tanken? Körperlich, emotional, alles wieder so hinzurichten, dass Sie sich wohlfühlen?
Ich habe so eine Angewohnheit, vor der Vorstellung kurz die Augen zu schließen und eigentlich nur einen Moment innezuhalten. Und im Grunde ist es meine Entspannung. Also damit versuche ich eigentlich nur im Moment anzukommen.
Wie lange ist dieser Moment?
Ganz kurz, also vielleicht 10, 15 Sekunden. Mhm. Und das hilft mir so, alles hinter mir zu lassen und einfach so Bewusstsein dafür zu kriegen, ich bin jetzt hier. Ja, und das ist ja was man oft vergisst, weil man ja mit den Gedanken oft in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist. Und ich null mich da sozusagen in so einem Moment und das entspannt mich aber auch.
Ist es schlimm, wenn Sie dieses Ritual nicht haben? Also sind Sie so einer, der wirklich das genau auch so machen muss?
Ja, ich habe schon so einen Hang zur Zwanghaftigkeit, aber ich bin da eher locker oder großzügig. Nee, ich vergesse es aber nie. Also es gibt keine Vorstellung, in der ich es nicht vorher gemacht habe. Ich mache es auch beim Film, ich mache es sogar, wenn ich in eine Talkshow gehe, einfach um mich zu bündeln, ja, um da zu sein und zu konzentrieren.
Hm. Das macht für mich den Eindruck, als würden Sie umschalten. Also als würde ich jetzt hier gar nicht den Lars Eidinger mit dem Namen an der Klingel in Berlin haben, sondern den Schauspieler Lars Eidinger.
Ja, ich glaube schon daran, dass man immer Rollen spielt und es ist ja auch nichts Schlechtes. Also es ist ja auch nicht zwangsläufig so, dass die Rolle, die ich jetzt hier spiele, wenn ich jetzt in der Talkshow als Lars Eidinger auftrete, sich so unterscheidet von dem Lars Eidinger, den meine Frau kennt. Trotzdem habe ich das Gefühl, geht man in so eine Form. Einfach auch, um sich zu schützen. Ich rede dann doch nochmal mit meinen Freunden und meiner Familie anders als jetzt mit Ihnen.
Mhm.
Und trotzdem ist meine Erfahrung so, deswegen genieße ich ja so Inszenierungen wie Hamlet oder Richard III, so dass ich das Gefühl habe, durch die Veräußerung also durch das Expressive, komme ich bei mir an. Das ist ja auch im Grunde paradox, aber das habe ich für mich erkannt, ja, dass ich in der Veräußerung eigentlich mehr bei mir bin, ja, und auch mehr über mich herausfinde. Wenn ich privat bin, bin ich oft klemmig, ja, oder so vielen Ängsten unterworfen und so, dass ich dann eher zumache. Und auf der Bühne habe ich das Gefühl, kann ich sozusagen die Schleusen aufmachen. Und es ist wie so ein Ventil, ja, und dann finde ich mich.
Sie wünschen sich Liberian Girl von Michael Jackson. Warum?
Weil ich Michael Jackson über alles liebe. Einfach als Phänomen. Weil ich finde, dieses Phänomen Michael Jackson erklärt eigentlich unsere Zeit und Pop, wie das funktioniert. Und mich hat es immer beeindruckt, dass jemand, der King des Pop ist, der unglücklichste, einsamste Mensch ist. Und man darüber versteht, dass wir eigentlich in die falschen Werte investieren.
Hören wir uns jetzt an. Und wir haben noch eine halbe Stunde. Lars Eidinger und ich heiße Marco Schrein.
And you change me, girl, a feeling so true. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. Two lovers in a scene, and she says, do you love me? And he says so willingly, I love you, Liberian girl.
Lars Eidinger ist im HR1 Talk heute und wir reden über den Film Mackie Messerbrechts Drei-Groschen-Film, seit Donnerstag in den Kinos. Unter anderem gibt es da ein Lied, das hat mich sehr beschäftigt, das Lied von der Tünche, wo alles, was schmutzig und hässlich ist, angemalt wird, weil der große Besuch kommt. Ich habe es gesehen und mir gedacht, könnte statt 1930 auch 2018 sein, oder?
Absolut. Ja, das ist erschreckend. Die Tünche ist für mich so ein ganz gutes Bild dafür, dass im Grunde die Art, wie wir heute Filme gucken, die Art, wie wir Popkultur konsumieren, nach wie vor beeinflusst ist von der faschistischen Propaganda. Das heißt, was den Leuten damals weisgemacht werden sollte, ist, dass es keine Inszenierung gibt. Sozusagen, da wurden große Aufmärsche inszeniert. Man sollte aber am Ende auf die perfekte Illusion reinfallen, dass das Kind, was dem Führer den Blumenstrauß gibt, nicht inszeniert ist und dass es auch keine Kameras gibt. Ja? Brecht hat schon vorher genau das Gegenteil propagiert. Er hat gesagt, zeigt, dass ihr zeigt. Also ich kann wissen, dass da eine Kamera ist und das schmälert mein Erlebnis nicht. Im Gegenteil. Und dadurch nimmt er den Zuschauer als Zuschauer ernst. Und die Propaganda des Faschismus hat den Zuschauer für dumm verkauft, weil sie geblendet hat. Und das meine ich mit Tünche. Weißt du, wenn man von Tünche redet, dann ist es im Grunde so, du sollst gar nicht sehen, was drunter ist. Brecht hat immer gesagt, alle sollen alles sehen und alles wissen. Er hat auch gesagt, auf die Einwände, dass man sich da dann nicht mehr einfühlen kann. Es geht ja nicht darum, sich einzufühlen, weil auch ein großes Brecht-Zitat, glotzt nicht so romantisch. Das hätte die Konsequenz, wenn ich eine Ödipus-Aufführung mache, bräuchte ich einen Zuschauerraum voll von kleinen Ödipussen. Nein, wir brauchen einen Zuschauerraum voll von Fachleuten, so wie wir Fußballstadien voll von Fachleuten haben. Und da nimmt man den Zuschauer natürlich extrem ernst und sagt, du kannst ruhig analytisch drauf gucken.
Wenn wir bei der Tünche sind, fällt mir noch ein zum Film Parolen. Als hätten sie es vor 3 Wochen inszeniert, aufgenommen und Brecht so umgeschrieben, wie gerade unsere Probleme in den Nachrichtenmagazinen dargestellt werden.
Nee, leider nicht. Das wäre ja schön. Ne? Das wäre ja schön, wenn man diese Themen oder Konflikte, diese Probleme immer wieder aktualisieren müsste. Muss man ja nicht. Das macht ja den Stoff zu einem Klassiker. Das meint aber auch im Negativen, dass wir diese Konflikte nicht überwinden können. Wir werden nie die Zeit erleben, wo wir sagen, diese Probleme, Konflikte, die ein Brecht oder ein Shakespeare beschreibt, haben wir überwunden. Es ist immer aktuell. Es scheint sozusagen menschenimmanent zu sein. Und auch Ausländerfeindlichkeit. Da gibt es ein Stück von Shakespeare, das heißt Othello. Wir werden nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben keine Angst vor dem Fremden. Das scheint in den Menschen verankert. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich darin, uns das einzugestehen, dass es das gibt. Und nicht eine Tünche drüber zu machen und zu sagen, das findet gar nicht statt. Sondern wir können, glaube ich, nur daran arbeiten, wenn wir erstmal erkennen, dass es unser Problem ist.
Ich bringe jetzt mal einen banalen Vergleich. Wenn ich mir die Finger verbrenne und ein Pflaster drauf mache, hat das ja auch was von Tünche. Aber ich mache das nie wieder. Warum bröckelt die Tünche von damals ab und man tüncht wieder? Warum lernen wir das nicht, dass Tünche schlimm sein kann?
Also erstmal habe ich mir in meinem Leben schon wirklich oft die Finger verbrannt und immer wieder gedacht, sag mal, lernst du es nicht? Und ich glaube, das ist auch ein menschliches Phänomen, dass man gewisse Sachen einfach vergisst, verdrängt. Ja, und deswegen finde ich zum Beispiel in Berlin so Einrichtungen wie das Holocaust-Mahnmal, ja, oder die Gedächtniskirche, so mein Lieblingsgebäude in Berlin. Ja, einfach zu sagen, nein, wir reparieren diese Kirche nicht, sondern die mahnt uns, dass Berlin einmal komplett zerstört war. Hm. Und wenn ich mir Leute in Chemnitz angucke, die den Hitlergruß machen, dann haben die einfach wieder vergessen. Ja, und man würde die Leute am liebsten in den Bus stecken und mit denen nach Buchenwald oder nach Dachau oder nach Auschwitz fahren. So. Die Leute scheinen wahnsinnig schnell zu vergessen. Und das Schlimme ist, dass sich Geschichte mittlerweile so schnell wiederholt. Ich meine, es ist gerade mal 80 Jahre her.
Lars Eidinger, Schauspieler und Instagrammer.
Schrecklich.
Ich glaube, inzwischen 46.000 Follower. Wieso schrecklich?
Ja, früher hat man es Paranoia genannt. Jetzt lässt sich es in Zahlen ablesen, wie viele einen verfolgen.
Ich war total geflasht. Ich habe gedacht, was ist los mit dem Eidinger? Der postet jetzt tatsächlich ein Foto vom roten Teppich.
Das hat dir nicht gefallen?
Ich habe gelesen, dass sie das niemals machen würden. Und jetzt sind sie angekommen an dieser Stelle.
Aber da gibt es doch schon mehrere
Instagram
Bilder.
Hat sie quasi.
Aber da gibt es doch mehrere. Erstmal bin ich überhaupt nicht dogmatisch. Ich bin da genau wie Brecht. Nein, ich poste auch gerne morgen mein Essen, obwohl ich gesagt habe, dass ich das unmöglich finde.
Was wird denn ein Post
aber
und
das,
was wird keiner?
Ich versuche schon in gewisser Weise einem künstlerischen Anspruch gerecht zu werden. Dieses Bild zum Beispiel zeigt mich und Max Rabe. Max Rabe bedeutet mir was, weil ich mich, das habe ich ihm auch erzählt, mit dem Lied von Max Rabe damals an der Ernst-Busch-Schauspielschule beworben habe und genommen wurde. Mhm. Der begegnet mir dann auf dem roten Teppich und kennt mich plötzlich. Das beeindruckt mich. Dann stellen wir uns so hin. Er hat mich gefragt, wollen wir das machen mit den Beinen? Ich sehe auf dem Foto, es sieht aus wie ein V. Und schreibt drunter V-Effekt. In dem Moment ist es für mich sinnfällig und Kunst. Und dann steht noch Getty Images drauf. Und Getty Images ist einfach ein Beispiel dafür, dass Fotografie inzwischen urheberrechtlich geschützt ist. Ich erdreiste mich aber dann trotzdem, es einfach Copy-Paste-mäßig da zu nehmen. Und das ist dann schon eine Aussage, finde ich. Einfach und mal ein Getty Image geschütztes Bild zu posten.
Und gibt es keinen Ärger?
Nee.
Wir hatten sie.
Aber das ist, finde ich, auch interessant, weil genau wie alle Leute einem erzählen, wie Brecht diesen Film gemacht hätte. Ja, weil unser Film erhebt ja so ein bisschen den Anspruch zu sagen, das wäre der Film, den Brecht gemacht hat. Aber das ist natürlich letztendlich der Film, den wir gemacht haben. Aber es gibt dann immer wieder Leute, die meinen zu wissen, wie Brecht den gemacht hat. Genauso gibt es ja Leute, die meinen zu wissen, was ich jetzt posten soll und was nicht. Die kommentieren dann so Sachen wie, ach komm Lars, das hast du doch nicht nötig. Was wissen denn die Leute? Einen anderen Menschen zu kennen, hieße sich selbst zu kennen. Und das ist ja das Tolle an Instagram, dass ich sozusagen mein eigenes Avatar erstellen kann. Es gibt ja keinen von außen, der irgendwie eine Kontrolle hat oder sagt, das postest du und das nicht. Und da steckt kein Marketing dahinter oder so, sondern ich bin da völlig frei. Und
ich wollte sie eigentlich nur provozieren damit.
Ja, ist ja gelungen, merkt man ja.
Ja, genau. Aber es hat schon also für sie auch einen künstlerischen Anspruch, oder? Also durch die Welt zu gehen und diese kleinen künstlerischen Ecken rauszufinden und mit der Welt zu teilen.
Ja, aber da ist man ganz schnell bei dem Thema, was ist Kunst? Und für mich ist Kunst inzwischen das Leben. So, es gibt ein Zitat aus einem Text von Bernd Meinung, das Lied Theater, Theater von Katja Epstein. Es ist alles nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit und das ist so. Das ist, für mich gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen Kunst und Leben. Wenn ich da in Anführungszeichen Kunst mache, dann erzähle ich nur was übers Leben und das versuche ich eigentlich. Es ist mein Blick auf die Dinge und da habe ich nur die Erfahrung gemacht, dass der sich unterscheidet von anderen und die Art, wie meine Bilder konsumiert und kommentiert werden, verstört mich schon teilweise. So, ich poste die Sachen ja oft unkommentiert, ja. Und die Leute vermuten da aber immer hinter was Negatives. Wenn ich eine Frau am Strand fotografiere, die da liegt und
die ist aber auch dick.
Ja, aber warum darf ich denn keine dicke Frau fotografieren? Dann schreiben alle so Body-Shaming und so. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich hätte am liebsten geschrieben, Leute, das ist meine Mutter, ja. Die habe ich fotografiert und ich habe mich auch vorher gefragt, ob ich sie fotografieren darf, ja. Aha. Also es ist tatsächlich auch wie bei Shakespeare, for there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Also es gibt nichts Gutes oder Schlechtes, aber das Denken macht es dazu. Die Leute sehen das Negative. Und ich fand es sehr interessant. Ich habe vor einem halben Jahr eine Lesung gemacht in Amsterdam. Das war so ein großer Kongress zum Thema Europa. Da habe ich einen Text gelesen von Stefan Zweig. Der ist von 1932. Da geht es um die moralische Entgiftung Europas und darum, dass man den Leuten nach dem Ersten Weltkrieg hilft, wieder zu lieben und sagt, es müsste eigentlich ein Format, ein Medium geben, was international ist, in alle Sprachen übersetzt wird und wo es um Liebe geht und nicht um Hass und Missgunst. wie ein Magazin oder eine Zeitung. Und dann dachte ich, hey, das haben wir doch, das Internet. Und schau dir das Internet an. Es ist voll Hass. Das schlägt einem jeden Tag entgegen. Und ich dachte, warum können wir nicht einfach liebevoll miteinander umgehen?
Bevor Sie jetzt gehen, am Ende der Sendung, dürfen unsere Gäste immer noch was auswendig aufsagen. Ein Spruch, ein Vers, eine Weisheit. Irgendetwas, was Ihnen so in den Kopf kommt oder wichtig ist.
Okay, I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Raptor, rapping like a mock. Nee, weiß ich nicht weiter, aber der Anfang war gut. Tyler, the Creator. Finde ich einfach den besten Satz. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not.
Lars Eidinger, zu Gast im hr1 Talk, Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Läuft im Kino, sollten wir uns angucken. Ich habe mich total gefreut, Sie kennenzulernen.
Ich habe mich auch gefreut.
hr1, genau meins.